Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. In der Ukraine steht Kerzenlicht gerade nicht für Adventszeit, sondern für ständige Stromausfälle infolge der russischen Angriffe. Wir hören gleich Eindrücke aus einem Hochhaus in Kiew, wie die Menschen dort mit der knappen Energie auskommen. Außerdem Themen dieser Sendung, wie sich die Polizeibehörde Europol auf Einsätze im virtuellen Raum vorbereitet und wie die französischen Konservativen die drohende politische Bedeutungslosigkeit abwenden wollen. Es sind nicht nur die Angst ums eigene Leben oder der drohende Verlust von Angehörigen, die für die Menschen in der Ukraine seit Monaten eine große Belastung darstellen. Sie leiden zudem auch darunter, dass die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser knapp geworden ist. Netze und Leitungen sind beschädigt oder zerstört, weil es die russische Armee mit Einsätzen des Winters offenbar auf eben jene Infrastruktur abgesehen hat und wohl die zermürbende Taktik verfolgt, dass die Menschen in der Ukraine in kalten, dunklen Wohnungen ausharren müssen. Erst diese Woche rief die Regierung in Kiew ihre ausländischen Unterstützer auf, stärker beim Wiederaufbau der Energieversorgung zu helfen. Was ein Leben ohne oder mit nur wenig Strom, Gas oder Wasser bedeuten kann, das besprechen wir heute mit Ivan Hajvanovic. Der freie Journalist ist derzeit immer freitags unser Gesprächspartner in Europa heute, lebt selber im vierten Stock eines Hochhauses mit 25 Etagen in Kiew und ist von dort aus zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Hajvanovic.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Herr Hajvanovic, wir haben uns für heute vorgenommen, ganz gezielt über die Energieversorgung in Ihrem Hochhaus zu sprechen. Deswegen meine erste Frage an Sie. Gas, Wasser, Strom, wie sieht die Versorgungslage gerade aus?
Vor allem, es gibt die Heizung und das ist vielleicht die extrem wichtige Versorgungspunkt für das Winter. Und am meisten machen die Probleme die Stromabschaltungen, die ohne Zeitplan und ziemlich chaotisch stattfinden. Und weil die Pumpen im Haus ohne Strom nicht funktionieren, gibt es auch auf oberen Etagen kein Wasser.
Okay, ich halte fest, Heizung funktioniert, sagen Sie, ist schon mal ein großer Vorteil. Damit geht es Ihnen wahrscheinlich schon mal besser als vielen anderen betroffenen Menschen. Wasser funktioniert teilweise, aber Sie sagen, der Strom, die Versorgung damit, das ist das größte Problem bei Ihnen im Haus. Wie äußert sich das? Welche Probleme bereitet es den Bewohnern?
Na, zum Beispiel, wenn ich gestern am Abend, und das war ziemlich spät, gegen 9 Uhr nach Hause gekommen bin, gab es bereits keinen Strom. Und heute früh, als ich um halb acht aufgewacht bin, gab es immer noch oder wieder keinen Strom. Ohne Strom funktionieren weder Mikrowelle noch Elektroherd noch Wasserkocher. Und dafür müssen die Thermoskannen mit heißem Wasser ausgefüllt werden. Es ist ziemlich kompliziert zu kochen, weil im Voraus man nicht weiß, wie lange der Strom geliefert wird und extrem schwer ist und auch riskant sozusagen, die Wäscherei zu planen. Man kann natürlich die Socken auf 30 Minuten Modus schnell waschen, aber wenn man eine Bettwäsche wäscht, dann braucht das einige Stunden. Und nach dem letzten Angriff zum Beispiel sind alle Kühlschränke bzw. Gefrierfächer aufgetaut, weil wir so etwa 36 Stunden ohne Strom blieben. Und natürlich abends gehen die Leute mit Taschenlampen im Treppenhaus. Zu Hause sind Kerzen oder Akkulampen. Und Aufzug funktioniert natürlich ohne Strom nicht. Und es gab schon mehrere Fälle, dass die Einwohner im Aufzug stecken blieben. Und eine Frau, in meinem Haus meine ich, und eine Frau hier in Kiew hat Wehen gekriegt im Aufzug. Und letztendlich auch das Magnetschloss an der Eingangstür funktioniert ohne Strom nicht.
Ganz kurz zur Erläuterung. Sie haben im Moment übrigens auch kein mobiles Internet, weswegen wir beide miteinander telefonieren müssen, sozusagen. Das nur genau, ganz kurz zur Erläuterung. Ich stelle mir gerade die Situation mit dem Aufzug genauer vor, die Sie eben beschrieben haben, dass der regelmäßig stecken bleibt. In einem Haus mit 25 Stockwerken stelle ich mir ältere Bewohnerinnen und Bewohner vor, die vielleicht auf diesen Aufzug angewiesen sind und den jetzt nicht mehr nutzen können. Was bedeutet das denn für diese Menschen, dass sie gar nicht mehr vor die Tür gehen, weil das einfach zu gefährlich ist?
Entweder bleiben sie zu Hause meiste Zeit oder nutzen sie den Aufzug möglichst schnell, nachdem der Strom angeschaltet worden ist, damit sie sicher sind, dass sie es schaffen. Es gibt so eine Box in Aufzügen, ein Klappstuhl, eine Taschenlampe und ein Reservoir, wenn ein Mensch dringlich auf die Toilette muss.
Also ein mobiles WC sozusagen, sagen wir mal
ja,
so.
Ja, genau.
Schauen wir mal auf die Hausgemeinschaft. Schweißt denn diese Energieknappheit die Menschen noch enger zusammen oder entstehen da hier und da auch Rivalitäten?
Ich würde sagen, dass er zusammenschweißt. Die Eigentümer helfen einander gerne, beraten sich, ausleihen, was nötig ist. Wenn jemand kein Wasser auf oberen Etagen zum Beispiel hat, dann kann er oder sie Wasser von unteren Etagen holen, von den Nachbarn. Und die Leute zeigen sich hilfsbereit, auf jeden Fall.
Ist denn hier Ihr Haus im Krieg eigentlich beschädigt worden?
Glücklicherweise nicht. Mein Haus ist eigentlich nah vom Werk nach Brovary, ein Vorort, an dem gekämpft wurde. Aber keine direkten Raketen haben das Haus getroffen.
Herr Wawnowitsch, verlassen wir mal so ein bisschen Ihr Haus. Wie wichtig sind denn die Wärmepunkte, die ja gerade in Kiew errichtet wurden und immer noch werden für die Menschen?
Sie sind natürlich wichtig, wurden auch letzte oder vorletzte Winter errichtet, aber das ist keine Lösung. Man muss ehrlich sein, wenn ein 3 Millionen Einwohner Stadt ohne Heizung, ohne Strom bleibt, dann sogar 1000 Wärmepunkten werden nicht helfen.
Wenn wir mal annehmen, dass die russische Armee mit ihren Angriffen auf die Energieversorgung so eine Art Zermürbungstaktik fährt, unter der vor allem die ukrainische Bevölkerung leiden soll und des Krieges überdrüssig werden soll, hat sie damit Erfolg?
Nein, nein. Nur Wut, nur Hass, aber glaube ich kein Erfolg. Leute verstehen einfach, dass es keine andere Lösung außer Russlands Verlust gibt. Russland muss ihre Kräfte, ihr Militär zurückziehen.
Das sagt Ivan Haivanovich. Mit dem freien ukrainischen Journalisten sprechen wir derzeit immer freitags in Europa heute über die Lage in der Ukraine. Heute ging es vor allen Dingen um die prekäre Energieversorgung in Kiew, ganz speziell in dem Hochhaus, in dem Ivan Haivanovich selber lebt. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, das wir übrigens kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet haben. Und passen Sie weiterhin auf sich auf.
Danke Ihnen.
Seien es soziale Netzwerke oder internetbasierte Computerspiele mit vielen Teilnehmern. Längst ist es Normalität geworden, dass sich Menschen im digitalen oder virtuellen Räumen treffen. Neue Möglichkeiten, aber auch neue Gefahren. Denn Teil dieser neuen Normalität ist, dass sich in diesen Räumen auch Kriminelle finden und sich zum Beispiel sexuell an Opfern vergehen, die sie selber nie von Angesicht zu Angesicht getroffen haben. Diese Gefahr könnte steigen mit dem nächsten Level, auf das Digitalkonzerne das virtuelle Leben hieven wollen. Allen voran Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp. Er steckt Milliarden in die Entwicklung einer ganzen Welt, in der sich die Menschen als Avatare, also digitale Ebenbilder, begegnen sollen. Geschäfte werden abgewickelt, gearbeitet, soziale Beziehungen werden eingegangen. Potenziell verlockend für Kriminelle. Vor diesem Hintergrund bereitet sich auch die europäische Polizei Europol darauf vor, im sogenannten Metaversum ermitteln zu können. Martin Hahn hat deswegen die Behörde mit Sitz im niederländischen Den Haag für uns besucht.
Wir sind jetzt im Innovation Room, also im Innovationsraum bei Europol in Den Haag.
Jan Opgen-Ort, Sprecher der Polizeibehörde Europol, führt in einen Raum voll mit bunten Designersesseln und riesigen Bildschirmen.
Das ist ein Raum, der gehört zum Innovation Lab, also zum Innovationslaboratorium bei uns. Das ist eine Unit, die sich speziell mit Fragestellungen und Themen auseinandersetzt, die die Zukunft von Polizeiarbeit betrifft. Also neue Technologien wie künstliche Intelligenz, wie 3D-Drucken, wie Quantencomputer.
Zuletzt hat sich Europols Innovation Lab mit einem Thema beschäftigt, das Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Herbst 2021 zum nächsten großen Ding erklärte, dem Metaverse.
Imagine. Stell dir vor, du setzt deine Brille oder dein Headset auf und schon befindest du dich in deinem privaten Bereich. Es ist ein Teil deines physischen Zuhauses, virtuell nachgebaut. Da gibt es Dinge, die nur virtuell möglich sind.
Allerdings benutzt bis heute kaum jemand die virtuellen Welten des Metaverse. Ist es also nicht etwas früh für Europol, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken?
Zu früh gibt's nicht.
Es sei eine Aufgabe Europols, Trends rechtzeitig zu erkennen und EU-Mitgliedstaaten zu informieren, denen es auf diesem Gebiet an Experten fehlt.
Das Metaverse ist ja von Menschen erdacht. Das heißt, alle Straftaten, die man sich psychologisch als Mensch ausdenken könnte, könnte man theoretisch auch im Metaverse begehen, oder die meisten.
Im Bericht Policing the Metaverse führen die Experten von Europol eine ganze Reihe an möglichen Verbrechen auf. Von Geldwäsche und Betrug über Missbrauch und Belästigung bis hin zu Identitätsdiebstahl.
Also wenn ein Avatar so aussieht wie du und dann auch deine Gewohnheiten kennt und zum Beispiel wie du dann in der virtuellen Welt dein Avatar sich Dinge ansieht, daraus kann man ja Rückschlüsse nehmen, wie du dich verhalten würdest. Was ist dann, wenn eine Plattform dann diese Identitäten stiehlt und weiterverkauft und dann begeht jemand eine Straftat mit deiner Identität?
Aber auch für Desinformation und terroristische Absichten ließe sich das Metaverse missbrauchen, glaubt Europol.
Dass Rechtsextreme einen Staat gründen im Metaverse, wo man dann als bestimmte Person oder mit einer bestimmten sexuellen Neigung nicht rein darf, ja, kann sich zu konspirativen Treffen irgendwo in einer dunklen Ecke versammeln und ein Kalifat planen.
Dass die Polizeibehörde all diese potenziellen kriminellen Aktivitäten auf dem Schirm hat, würde im Ernstfall aber nicht ausreichen. Noch fehlt es auch an den passenden Gesetzen, so Europol-Sprecher Obgen Ort.
Das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Problem, das kann Polizei nicht alleine lösen. Das muss ein gesamt-zivilgesellschaftlicher Denk-Debattenprozess sein, wo Philosophen, Sozialwissenschaftler, Mediziner mitarbeiten.
Wie man in Zukunft Straftaten im virtuellen Raum ahndet, weiß auch Jan Obgen Ort nicht. Aber wie eine Polizeipräsenz im Metaverse aussehen könnte, dafür gibt es bereits Erfahrungen im Bereich Online-Policing, die helfen können.
Die französische Police Nationale hat letztes Jahr unseren Innovationspreis gewonnen mit einem Projekt, wo sie in dem Computerspiel Fortnite eine Polizeistation hatten, weil gerade in der Pandemie viele Kinder zu Hause waren und auch dann teilweise von Personen innerhalb des Familienkreises missbraucht wurden und nicht die Möglichkeit hatten, das ihren Lehrern oder Freunden zu sagen, weil man natürlich nicht mehr vor die Tür konnte. Und da hatte die französische Polizei halt jemanden in diesem Computerspiel installiert, dem man das sagen konnte.
Um sich aufs Metaverse vorzubereiten, empfiehlt Europol anderen Polizeibehörden nun vor allem eins: einfach selbst mal ausprobieren.
Polizeiarbeit im Metaverse. Europol bereitet sich auf Ermittlungen gegen Verbrechen im virtuellen Raum vor. Ein Beitrag war das von Martin Hahn. Mitte, links, rechts, liberal, konservativ oder sozial. Wer steht für was? In einer Zeit zunehmend zersplitterter Parteienlandschaften ist es schwieriger geworden, diese Frage politischer Verortung eindeutig zu beantworten. Was sich aber unter anderem beobachten lässt, für Parteien, die ursprünglich stets das christdemokratisch-konservative für sich beanspruchten, ist es in etlichen europäischen Ländern schwieriger geworden, die Wählerschaft von sich zu überzeugen. Spanien, die Niederlande, Italien können als Beispiele dafür dienen. Nahezu dramatisch ist die Lage der Konservativen in Frankreich. Bis 2012 stellten die Républicains bzw. die Vorgängerparteien oder Bündnisse regelmäßig den Staatspräsidenten. Dann aber folgte der politische Abstieg, den die französischen Republikaner nun mit einem neuen Parteichef abwenden wollen. Am Sonntag fällt die Entscheidung in einer Stichwahl und unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs stellt uns die beiden verbliebenen Kandidaten vor.
Es ist nicht ganz einfach, Unterschiede zwischen den Positionen von Éric Ciotti und Bruno Retailleau auszumachen. In einer Fernsehdebatte versuchen der langjährige Abgeordnete der Nationalversammlung Ciotti und der Fraktionschef von Les Républicains im französischen Senat, Retailleau, von sich zu überzeugen. Dass Frankreich vor kurzem das Rettungsschiff Ocean Viking mit mehr als 200 Flüchtlingen aufnahm, was Italiens Regierung zuvor ablehnte, kritisiert Éric Ciotti scharf. Es steht 1-0 für Italien. Frau Meloni war mutig und effizient. Herr Macron war feige und machtlos. Jetzt werden weitere Boote kommen und damit auch Schlepper. Das nimmt kein Ende. Menschenleben werden am besten gerettet, wenn kein Boot von der afrikanischen Küste ablegt. Nicht zum ersten Mal stellt sich Ciotti mit seinem Lob an Italiens Premierministerin Meloni auf die Seite von Extremrechten. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf verkündete der 57-Jährige, er werde für den rechtsextremen Eric Zemmour stimmen, sollte dieser in die Stichwahl gegen Emmanuel Macron kommen. Ciottis Konkurrent um den Parteivorsitz, Bruno Retailleau, plädiert ebenfalls für eine härtere Haltung beim Thema Migration. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen in ihre Herkunftsländer abzuschieben, die deren Aufnahme verweigern.
On assume un bras de fer, tout simplement.
Wir müssen dann in einen Machtkampf gehen, ganz einfach. Wir stellen diesen Ländern keine Visa mehr für Frankreich aus, wenn sie diejenigen nicht zurücknehmen, die wir abschieben wollen. Und wir streichen die Entwicklungshilfe oder reduzieren sie, je nachdem, wie sehr diese Länder guten Willens sind. Es gebe inhaltlich keine großen Unterschiede zwischen Bruno Retailleau und Éric Ciotti, sagt der Politikwissenschaftler Bruno Cotres. Die beiden unterscheidet vor allem der persönliche Stil. Éric Ciotti ist Parteimitglied, seitdem er 16 ist. Er ist seinen Überzeugungen immer treu geblieben und verteidigt die Identität seiner Partei, die früher RPR hieß, dann UMP und heute Les Républicains. Bruno Retailleau dagegen ist stärker verankert in einer konservativen Rechten mit katholischen und traditionellen Werten. Für die Konservativen ist es schwierig geworden, ihren Platz in Frankreichs politischer Landschaft zu finden. Die hat vor allem Emmanuel Macron mit seiner Bewegung En Marche vor Jahren durcheinandergebracht. Seitdem der Präsident in der Nationalversammlung nicht mehr die absolute Mehrheit hat, tragen konservative Abgeordnete den Regierungskurs zum Teil mit, obwohl sie auf den Oppositionsbänken sitzen. Eine Koalition mit der Regierung aber lehnen sie ab. Gleichzeitig wollen sich die Republikaner vom extrem rechten Rassemblement National abgrenzen. Trotz ihrer ähnlich harten Haltung in der Migrationspolitik sieht der Politologe Cotres Unterschiede. Für den Rassemblement National ist die Einwanderung das Hauptthema, für die Republikaner eine Facette der rechten Politik. Und ihre harte Haltung ist nicht an die Stigmatisierung von Migranten gekoppelt wie beim Rassemblement National. Die Konservativen legen außerdem einen starken Akzent auf die Wirtschaft, die Senkung von Steuern und Abgaben sowie weniger Staatsausgaben. Das ist ein fundamentaler Unterschied mit dem Rassemblement National. Dem Senator Bruno Retailleau sind die hohen Staatsausgaben ein Dorn im Auge. Bei seinem Werben um den Parteivorsitz kritisiert der 62-Jährige: Wir werden die astronomische Zahl von 3.000 Milliarden Euro Schulden erreichen. Wir sind Weltmeister bei den Staatsausgaben. Wir müssen bürokratisieren, zum Beispiel in den Krankenhäusern. Dort sind 34% Verwaltungsposten. In Deutschland sind es 25%. Das sind 127.000 Verwaltungsstellen mehr in französischen Krankenhäusern. Éric Ciotti, der als Favorit für den Parteivorsitz der Konservativen gilt, will vor allem die Steuern senken.
Nous sommes le pays au monde.
Wir sind weltweit zusammen mit Dänemark das Land, in dem man am meisten Steuern zahlt. Das ist unerträglich, denn es belastet vor allem diejenigen, die arbeiten. Ich will, dass unsere Partei die der Steuersenkungen wird. Ob die Partei mit einem neuen Vorsitzenden wieder mehr punkten kann, hängt davon ab, wie sehr der neue Chef die Reihen hinter sich schließen kann, sagt der Politologe Cotres. Beim ersten Wahlgang für den Parteivorsitz haben mehr als 90.000 Mitglieder abgestimmt, viel mehr als bei internen Wahlen anderer Parteien in der letzten Zeit. Für Cotres belegt das, dass die Partei Les Républicains noch lebendig ist. Der Beweis sind diese vielen aktiven Mitglieder. Für die Republikaner ist das eine schöne Überraschung.
Retter dringend gesucht. Die Mitglieder der französischen Partei Les Républicains wählen am Sonntag einen neuen Vorsitzenden, Christiane Käs berichtete. Und mit diesem Blick auf das Wochenende endet Europa heute am Freitag. Danke und Ihnen einen schönen Tag noch, sagt Bastian Rudde.
Musik.